Van Bulle Menzel ist Architekt und Do-it-yourself-Aktivist. Bekannt wurde er zunächst mit seinen sogenannten Hartz-IV-Möbeln. Sehr viel Aufmerksamkeit erregten auch seine Tiny Houses, die er auch wohnungslosen Menschen zur Verfügung stellt. Nun beschäftigt er sich mit Stadt- und Kreislaufwirtschaft. Welche Impulse von Architektur und Design für die Zukunft unserer Gesellschaft ausgehen können, erklärt er in der aktuellen Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Mein Name ist Thorsten Frehme.
Schön, dass Sie uns zuhören und herzlich willkommen, Van Bo.
Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Taxi steht auch schon bereit. In 25 Minuten muss ich los, aber ich glaube, das wird ein richtig schönes, knackiges Gespräch.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehme und Friedrich von Borries.
Ja, wir fangen ja immer mit einer privaten Frage, biografisch an. Wie bist du zur Architektur gekommen?
Du, total emotionslos. Ja, ich war immer so wie so ein Getriebener, hatte so verschiedene Betreuer gehabt, als ich Jugendlicher war, komme aus einer sehr armen Familie, aus dem Wedding und so, und dann gab es halt so einen, der meinte, du musst Abitur machen, du musst was studieren, und mir war das so egal, ich habe halt immer Musik gemacht, Hip-Hop, ich komme aus der Hip-Hop-Bewegung, Graffiti, das ist so meine Welt gewesen, und dann hat mein Mentor gesagt, also mein Erzieher, komm, studier Architektur, das passt zu dir, du kannst zeichnen, mach das, du hast auch Erfahrung mit Häuserwänden, mach Architektur, so bin ich zur Architektur gekommen.
Wer war der Mentor?
Eberhard Schwarz, das war mein, also bei dem habe ich Zivildienst gemacht, in einem Jugendzentrum.
Okay.
Ja, spannend, was für Menschen dann sozusagen der Zufall einem zuspielt und die einen dann das Leben prägen. Genau, bekannt bist du dann ja zunächst nicht mit Architektur geworden, sondern mit diesen Hartz-IV-Möbeln. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was Hartz-IV-Möbel sind, und dann natürlich, ob das auch was, du hast das eben gerade selber gesagt, du kommst aus einer sehr armen Familie, ob das auch eine Auseinandersetzung mit einem biografischen Hintergrund oder mit der sozialen Realität ist, die du möglicherweise kennengelernt hast.
Ja, total. Das ist auch irgendwie mir sehr unangenehm, weil man kann, glaube ich, ohne dass man mich kennt, kann man so hobbypsychologisch total viel so deuten, ne? Wo die Dinge herkommen, die mich beschäftigen. Also ich beschäftige mich auch viel mit Obdachlosigkeit und soziale Gerechtigkeit und Migration und so weiter. Und ich komme ja selber aus einer Fluchtfamilie. Wir sind aus Laos hierher geflohen in den 70er Jahren. Also Vietnam, China, das ist so mein Hintergrund. Und klar hat mich das wahrscheinlich beeinflusst, ne? Aber diese Sachen, die wurden mir erst bewusst durch so Interviews wie diese, ne? Dass man mich gefragt hat, wo kommt dieser Antrieb her, ne? Dass ich mir so viele Gedanken mache über sogenannte marginalisierte Gruppen. Und die Hartz-IV-Möbel sind einfach Do-it-yourself-Möbel, die ich mal erfunden habe vor 12 Jahren, damit man so teure Bauhausmöbel, also Bauhaus im Sinne von Bauhausmuseum und Mies van der Rohe und so weiter, die großen Klassiker selber nachbauen kann mit wenig Geld, mit Holz vom Baumarkt. Das sind die sogenannten Hartz-IV-Möbel.
Warum soll man sich die, also warum gibt es diesen Anspruch, sich sozusagen Bauhausmöbel selber zu bauen? Weil sie schön sind, weil sie die Lebensqualität erhöhen?
Naja, es geht um Zugang, ne? Also wer hat Zugang zu, ich sag mal, zu Status? Also klar, ein Möbel ist erstmal, hat eine Funktion, man soll darauf sitzen können. Aber wir wissen ja alle, dass Möbel viel mehr, also eine ganz andere kulturelle Funktion noch haben, als einfach nur, dass man drauf sitzen kann. Sie, ja, sie deutet einen Status an, ne? Wer bin ich? Was bin ich? Worauf achte ich? Was ist, also worüber definiere ich mich? Und ich habe halt gemerkt, dass viele das über Produktdesign machen, ne? Über ein schöne Mobiliar, schöne Lampen, Schmuck und so weiter. Und die armen Leute, die müssen sich halt immer mit diesen Gucci-Fake-Taschen zufrieden geben. Und damit beschäftige ich mich einfach, ne? Also muss es der Fake bleiben? Oder können wir nicht auch selber was erschaffen mit dem, was da ist?
Da würde mich jetzt sozusagen das Konzept ist klar, aber nochmal die Realität interessieren. Wir kennen uns ja auch schon lange und wir sind uns öfters begegnet. Und in diesen Begegnungen hast du auch angeboten, in Workshops mit anderen Menschen Hartz-IV-Möbel zu bauen. Das waren immer so Kulturinstitutionen. Ich würde mal sagen, die Leute, die Sachen da mit dir gebaut haben, waren da AkademikerInnen, weit entfernt von, in Anführungszeichen, armen Leuten. Gibt es diesen Bereich auch, dass tatsächlich Leute, die sozial prekär leben, sich diese Möbel mit dir bauen und dann empowern? Oder ist es nicht doch sozusagen ein Feigenblatt, Reflexionswerkzeug für diejenigen, die in der kulturellen Blase unterwegs sind und sich dann angeregt durch solche Workshops mit Realitäten außerhalb dieser Blase befassen.
Ja, man muss schon selbstkritisch auch das so mal sich genau anschauen. Ne? Also ursprünglich war das mal gedacht für Leute, die wenig Geld haben, und das waren auch viele, ne? Also ich würde mal so sagen, ein Drittel ungefähr, ne? Ein Drittel aller Menschen, die meine Baupläne runtergeladen haben, die hatten das wirklich sozusagen nötig. Die hatten einfach nicht mehr Geld. Aber zwei Drittel waren halt eher so Künstlerinnen, Künstler, viele Museen, viele Kitas auch, ne? Viele Schulen. Die haben halt den sogenannten Berliner Hocker nachgebaut. Der wurde jetzt auch vor kurzem in Valencia, nicht Valencia, sondern irgendwo da am Strand in Faro in Portugal von so einem großen Konzern bei so einem Mitarbeitermeeting auch nachgebaut. Also die sind ja alles, die sind ja entfernt von prekär. Also die Hartz-IV-Möbel haben sich ein bisschen verselbstständigt. Ne? Die sind jetzt auch im Museen ausgestellt und sind so ein bisschen so ein Statement geworden und haben so ein bisschen ihre ursprüngliche Funktion verloren. Und mich beschäftigt es schon.
Dann sind sie ja auch wieder Status. Jetzt halt der Voll. Status, dass ich sozial bewusst und reflektiert bin.
Du, Friedrich, das ist alles Prozess. Also als ich die erfunden habe, ganz am Anfang, da war ich auch zum Beispiel noch anders eingestellt gegenüber Konzernen wie heute. Ne? Und deswegen interessiert mich euer Podcast auch so sehr, weil vor 12 Jahren, als ich die Hartz-IV-Möbel gemacht habe, da wäre ich heute wahrscheinlich jetzt, also wäre ich jetzt nicht zu diesem Podcast gekommen, weil ich so eine Abneigung gegen Konzerne, gegen Unternehmen hatte. Ja. Und heute denke ich ein bisschen anders darüber. Ich wäre mittlerweile sogar so weit, dass ich sagen würde, klar, mit IKEA würde ich auch kooperieren. Ne? Und ich würde sogar meine Hartz-IV-Möbel bei denen lizenzieren lassen. Ich meine, bei Vitra kann man ja schon Hartz-IV-Möbel bauen in Workshops. Die habe ich extra für Vitra entwickelt. Also da gab es auch so einen Prozess, der hat sich weiterentwickelt. Also die Abneigung gegenüber den Mammon ist sozusagen ein bisschen gewichen. Aber ich glaube, die Kritikfähigkeit ist noch da.
Das verlangt ja schon nach der Frage, warum ist die gewichen, beziehungsweise was hat sich in den 12 Jahren an deiner Haltung oder wodurch hat die sich geändert?
Ich war früher sehr, sehr drin in diesem Links-Rechts-Schema, ne? Unten-Oben-Schema, David gegen Goliath-Schema, Kapitalismus gegen so Grassroots-Bewegung-Schema. Und ich dachte immer, so ist es. Ne? Ich bin unten, die sind oben. Das ist die Elite. Wir sind die sozusagen, wir kennen die Wahrheit und die da oben, die PolitikerInnen sind die Bösen und so. Ne? Also das war so mein Mindset. Und da habe ich mich gut bewegt. Und da hat Do-It-Yourself auch gut gepasst. Ne? Also durch Do-It-Yourself konnte man ja praktisch als Selbstermächtigungspraxis Dinge hinterfragen. Man konnte Drucker selbst reparieren in Reparaturcafés, man konnte Möbel bauen, sogar Häuser bauen, Tiny Houses und so. Und das war mein Denken damals. Und heute, nach Corona-Pandemie, nach dieser Alt-Right-Bewegung, nach AfD und so weiter, merke ich, dass ich selber vielen Verschwörungserzählungen ich bin da selber aufgesprungen, habe gesagt, das ist die Elite, das sind die Bösen, ne? Und die Presse, die sind alle, stecken alle unter einer Decke und so, ne? Das war so früher, da hätte ich geliked, ja, wenn jemand sowas irgendwie behauptet hätte. Und heute sehe ich das nicht mehr so.
Super spannend. Kommen wir, glaube ich, auch nachher nochmal drauf zurück. Ich würde gerne auch nochmal auf die Tiny Houses eingehen, weil ich da, anders als bei den Hartz-IV-Möbeln, den Eindruck hatte, dass die schon näher an die Zielgruppe, die du im Kopf hattest, herangekommen sind oder wirksam wurden. Ne? Also gerade in der Fragestellung für obdachlose Menschen, für wohnungslose Menschen, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, auch sichtbar zu sein als politisches Statement. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, vielleicht ist es aber auch ganz anders und eigentlich wolltest du nur ein schönes Haus für dich bauen und hast dir ein kleines Tiny House gebaut und dann ist es in diese andere Richtung sozusagen von selbst marschiert. Vielleicht ja. Kannst du über die Tiny Houses was erzählen.
Ja, also Tiny Häuser sind super spannend, weil es ist ein Raum, ne, mit dem man echt eine Menge machen kann. Also du brauchst halt kein Grundstück, wenn der Raum so klein ist, also nicht breiter ist als 2,55 Meter, dann darfst du laut Straßenverkehrsordnung das Ding sogar auf die Straße stellen. Also du brauchst halt einen Kfz-Anhänger. Ne? Nee, also 2 Wochen. Dann musst du immer wieder so ein bisschen parken. Wir wissen, wie das geht, dass man die Räder an den Rädern dreht, sodass das Ventil nicht immer an derselben Stelle ist. Das Ordnungsamt achtet auf die Position der Ventile von den Reifen. Nee, wir kennen alle Tricks mittlerweile. Und man kann sozusagen sehr, sehr schnell den öffentlichen Raum erschließen über Tiny Häuser. Das ist das, was ich so spannend finde. Jetzt muss man dazu aber ein paar Sachen sagen, die da muss man aufpassen. Also es gibt die Tiny House Bewegung seit der Finanzblasenkrise in den USA, 2008 glaube ich war die. Seitdem ist die Tiny House Bewegung sehr, sehr groß, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und auch in Asien, in Thailand und in Japan und so weiter. Und das hat irgendwie so viele Menschen fasziniert, dieses Thema, gibt es ein Gegenkonzept zum Hyperkonsum? Ne? Das ist eigentlich so das Thema gewesen. Ne? Kann ich mich kleiner machen? Kann ich mich minimalisieren? Kann ich weniger, brauche ich weniger Kühlschrank, um mehr zu essen? So, ne? Und da sind viele irgendwie sehr, sehr kreativ geworden. Allerdings muss man dazu sagen, dass dahinter ja doch ein höchst hedonistisches Verständnis steckt. Ne? Also es geht ja um Optimieren. Also ich will mehr vom Leben. Also ich verkleinere zwar meinen Raum, aber möchte mehr haben von der Umwelt. Ich möchte am See leben, ich möchte am Wasserfall leben und mit einem Tiny House geht es ja irgendwie. Und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was ich glaube, was uns weiterbringt. Ne? Also ich glaube nicht, dass es uns weiterbringt, wenn alle versuchen, irgendwie noch mehr rauszuholen aus dieser sehr beschränkten Welt.
Das ist dir bewusst geworden oder war das dir am Anfang schon so klar, als du die ersten Tiny Houses gemacht hast?
Das war mir schon am Anfang klar, dass das mein Weg ist. Also ich gehe da auch so einen relativen Sonderweg. Die meisten Tiny HäuslerInnen, mit denen ich zu tun habe, die beschäftigen sich jetzt nicht mit sozialen Fragen. Da geht es halt eher darum, wie mache ich mir ein schönes Eigenheim letztendlich, ne, fürs Alter zum Beispiel. Also da sind sehr, sehr viele Rentnerinnen dabei, viele Grundschullehrerinnen, Pastorinnen und so weiter, die halt irgendwie in der Natur leben wollen, aber in Gemeinschaft. Ne. Und dann kann man halt so 6, 7 zusammenstellen im Kreis und dann hast du halt so eine kleine Community, aber bist halt da auf so 5 Hektar Wald, ne, und nimmst auf einmal 5 Hektar Wald in Anspruch, den du vorher nicht hattest. Also das ist die Situation und ich bin nicht eine von denen. Also meine Tiny Häuser stehen mittendrin auf der Parkmittelinsel von der Yorkstraße, wo es dreckig und laut ist, wo die Leute Crack rauchen, Obdachlosigkeit. Es gibt eine riesengroße Tafelschlange da von Ukrainerinnen. Also das ist mein Umfeld, in dem ich die Tiny Häuser platziere, um dort etwas zu verbessern.
Für die Menschen, die von so prekären Lebenssituationen betroffen sind.
Genau. Und der öffentliche Raum ist praktisch mein Vokabular. Also was ist möglich im öffentlichen Raum? Ja, das ist eigentlich die spannende Frage. Also wenn wir diese Parkplatzflächen, ne, die ja überall da sind, nicht nur in Berlin, überall, auch in New York, in Paris, also überall gibt es öffentlichen Parkraum. Wenn wir den umkodieren könnten, also wenn es dafür eine Kulturpraxis gäbe, dass man da eine Schaukel hinstellen dürfte oder, keine Ahnung, ein Schwimmbecken, ein kleines, ne, so wie so eine Badewanne. Das sind ja alles Dinge, die kann man machen mit 10 Quadratmetern. Also wenn es diese Kulturpraxis gäbe, die es aber nicht gibt, was wäre in der Stadt möglich? Das ist so die Fragestellung, mit der ich mich befasse seit einigen Jahren. Und Tiny Häuser spielen da halt einfach eine große Rolle. Mhm.
Du beschäftigst dich ja parallel oder wie einleitend gesagt jetzt sehr stark auch mit dem Thema Kreislaufwirtschaft und einer Verdichtung von Städten. Mir als Laien würde sich das jetzt erstmal so darstellen, dass Tiny Houses ja auch trotzdem irgendwie Fläche brauchen oder zersiedeln, weil es immer eine eigene Monaden sozusagen sind.
Ja, klar. Das sind ja immer Solitäre, wenn du so willst, ja. Ne? So kleine Einfamilienhäuser oder Einpersonenhäuser. Ja. Wolltest du noch was fragen oder soll ich mir selber einen ausdenken?
Nee, ich wollte sozusagen, wie du dich jetzt konkret weiterentwickelt hast in Richtung Kreislaufwirtschaft und was Kreislaufwirtschaft für dich bedeutet.
Ja, wir können ja mal das abschließen, was Tiny Häuser können und was sie nicht können. Ja. Also Obdachlosigkeit können Tiny Häuser helfen, die Obdachlosigkeit in den Großstädten zu verhindern oder abzubauen? Die Antwort ist nein. Ja, das habe ich jetzt in den letzten 6, 7 Jahren immer wieder probiert und die Antwort ist nein. Auch wenn wir mit Partnern wie IKEA zum Beispiel wohlwollende Projekte gemacht haben, wo wir Parkplatzflächen zur Verfügung gestellt bekommen haben, um dort Tiny Häuser aufzustellen, wo dann Obdachlose auch geschlafen haben, muss ich sagen, das Setting ist das Falsche, weil Menschen, die halt labil sind, brauchen Stabilität. Also Labilität braucht Stabilität, ne? Und Tiny Häuser, die sind halt total mobil. Die stehen für Mobilität und nicht für Stabilität. Die wurzeln nicht. Die können keinen Anker setzen. Und Und das ist psychologisch nicht gut, ne, wenn du nicht weißt, ob dein Haus morgen noch da ist. Ja. Deswegen sind Tiny Häuser, also alle Strukturen, die temporär sind, die verschwinden könnten, die keine Verlässlichkeit haben, sind die falsche Antwort auf Leute, die halt Verlässlichkeit brauchen. Das heißt, im Moment bin ich soweit, ich habe dafür extra eine Organisation gegründet, die Tiny Foundation. Wir können auch Spenden empfangen. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich denke, okay, der nächste Schritt, um wirklich Obdachlosigkeit ernsthaft anzugehen, ist Housing First. Also Housing First ist ein relativ neues Konzept. Fast alle Parteien haben das unterschrieben, dass sie das mitmachen wollen, außer FDP und AfD. Und das ist im Moment die beste Idee. Ja? Also sie ist nicht perfekt, aber die beste von allen, wie man mit Obdachlosigkeit umgeht. Die Idee ist super simpel. Früher war das so, dass man gesagt hat, der ist obdachlos, gut, dann muss er erstmal Papiere mir zeigen, dann mir zeigen, dass er einen deutschen Pass hat, dann mir zeigen, dass er nicht drogenabhängig ist. Und wenn er das alles erfüllt hat, dann kriegt er von mir eine WBS-Wohnung, sagt der Staat. So war es früher. Mhm. Und das kriegen viele Menschen nicht hin, ja, die einen Drogen Geschichte haben. Und bei der Housing First Philosophie ist es so, dass man sagt, nein, wir geben dir erstmal fast bedingungslos, erstmal eine Bleibe, eine Wohnung, wo du halt für 5 Jahre oder länger wohnen kannst, du musst keine Miete zahlen und dann guck mal, wie du dein Leben auf die Reihe kriegst. Und die Statistiken zeigen, dass mehr als die Hälfte das wirklich hinbekommt. Ne? Die finden dann wieder soziale Kontakte, manche kriegen sogar ihr Drogenproblem in den Griff, organisieren sich die fehlenden Papiere, um Hartz IV zu beantragen und so weiter. Und Housing First ist halt im Moment die beste Lösung. Das heißt, wir brauchen Wohnungen. Ja, wir brauchen Wohnungen, die wir obdachlosen Menschen kostenlos zur Verfügung stellen wollen. Und die möchte ich gerne bauen. Ja, die sind ganz klein, damit die nicht so teuer sind.
Aber nicht mobil.
Die sind im ganz normalen Geschossbau. Ich nenne dieses Konzept Co-Being House. Das ist eine Weiterentwicklung von Co-Living. Co-Living ist halt einfach ne, so Clusterwohnungen und so weiter. Also WG, kann man sagen, WG-Leben. Und Co-Being ist ist sowas Ähnliches, nur mit dem Unterschied, dass da jede Person wirklich in ihrem eigenen Zimmer auch ein eigenes Bad und eine eigene Küche hat. Das ist in der WG ja nicht unbedingt so. In der WG hast du nicht dein eigenes Bad und deine eigene Küche, sondern teilst es. Beim Co-Being House, das wäre so ein dreigeschossiger oder viergeschossiger Bau, da hätte wirklich jede Person sein eigenes kleines Reich, aber trotzdem eine Gemeinschaftsküche in der Mitte, sage ich mal. Ja. Und da gibt es jetzt so Pläne, die ich gemacht habe. Und ich bin sehr froh, dass jetzt ein Bauinvestor angebissen hat, die Hilfswerksiedlung, ein evangelischer Träger, die findet es gut und hat mich jetzt beauftragt, mal zu prüfen, ob in Lichtenrade in Berlin, ne, auf so einem Grundstück von der Hilfswerkssiedlung, Alexandra Stiftung ist so ein Partner von denen, ob da auf diesem Grundstück nicht so ein Co-Being-Haus funktionieren könnte. Und da plane ich jetzt 3 gerade. Ja. Super aufregend. Mhm.
Dann kommen wir jetzt nochmal zum Kreislauf, zum urbanen Kreislauf. Also es wird großmaßstäblicher. Wir sind jetzt von den Möbeln zu den beweglichen Tiny Houses und jetzt bist du schon bei 3- bis 5-stöckigen.
Genau. Ich werde größenwahnsinnig.
Ja, absolut.
Jetzt sozusagen die Kreislaufwirtschaft ist ja nochmal einen Schritt größer.
Ja, Kreislaufwirtschaft ist so ein Modebegriff, ne, muss man dazu sagen. Circular Economy. Und wenn wir ehrlich sind, Wirtschaft an sich ist eine Kreislauf. Der Kreislaufgedanke ist im Tauschen und in der Wirtschaft eigentlich schon drin. Ja? Sollte so sein. Klar gibt es da Probleme mit der Ausbeutung von Ressourcen, also zum Beispiel von Erdöl und so weiter. Aber dass sozusagen alles immer wieder so wiederkehrt, Bedürfnisse wiederkehren, Produkte produziert werden und so weiter und alles im Kreislauf sich gegenseitig befruchtet, ist was Normales. Das, was mich interessiert in der Architektur und in der Quartiersplanung zum Thema Kreislaufwirtschaft, ist eher das Thema Verdichtung. Also wie können wir verhindern, dass Menschen die Umgebung zersiedeln, ne, mit Einfamilienhäusern? Also was können wir tun, damit die Leute in der Stadt bleiben? Ja? Und da gibt es so verschiedene Konzepte, die ich entwickelt habe, unter anderem die Circular City. Und die Idee ist eigentlich ganz simpel. Also man baut Wohnblöcke, die sind sehr, sehr groß. Ja, und in der Mitte des Wohnblocks ist immer ein riesengroßer Garten oder Park. Und der Park ist aber nicht auf dem Boden, sondern auf dem Dach von einer riesengroßen Halle. Und diese Halle kann alles sein. Das kann Ikea sein, Aldi, Lidl, das könnten Proberäume sein, Berghain, was auch immer. Und auf dem Dach, da finden die Grünflächenfunktionen statt. Also das ist mein Weg, über Kreislaufwirtschaft nachzudenken, dass halt so Grünflächen und auch Agrarflächen in der Stadt bleiben und nicht neben der Stadt sind, sondern in der Stadt sind. Also das ist so mein Bedürfnis.
Das ist dein Bedürfnis. Das heißt aber konkret, du entwickelst Modelle dafür, denn wir haben ja aus meinem Verständnis geht es ja gerade auch sehr stark um das Verbessern von weniger CO2-Ausstoß, die Umweltbedingungen zu verbessern. Andererseits heißt es ja auch immer, die Zeit ist nicht mehr so richtig da. Und sagen wir mal, ich kenne ja immer auch noch viele oder wir alle wahrscheinlich, die schon das Einfamilienhaus wollen und sich nicht nach ökologischen Bedingungen ausrichten. Was muss da oder was kann da passieren? Oder wie gehst du das auch an, das nicht nur zu entwickeln, sondern Menschen mitzunehmen für die Ideen?
Ja, es gibt da zwei Wege. Ne? Einmal den so mit wissenschaftlichen Fakten überzeugen. Das funktioniert aus meiner Sicht aber nicht so gut wie mit Kunst. Ja, deswegen glaube ich, spielt Kunst oder ich sag mal Kulturpraxis spielt eine große Rolle, um Leute davon zu überzeugen, zum Beispiel eher Fahrrad zu fahren als Auto zu fahren. Ne? Eher den Status sich zu suchen über ein cooles Bike oder Cargo-Bike als jetzt über ein Porsche. Das kriege ich über die Wissenschaft nicht hin. Ne? Über wissenschaftliche Fakten kriege ich die Leute nicht sozusagen überzeugt, aber über kulturelle Vorbilder. Und das ist gerade so eher meine Strategie, ne, dass ich halt das einfach vormache. Ich wohne ja selber mit meiner Familie, wir sind zu fünft, meine Frau und ich und drei Kinder. Wir wohnen auf 55 Quadratmeter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und haben uns das zu Hause aber richtig schön gemacht. Ne. Wir haben hohe Decken und haben da so ganz viele Hochebenen eingebaut, also so wie Tiny Häuser eigentlich. So. Und das zeige ich natürlich überall rum, ja, mit der Hoffnung, dass meine Freunde, die auch so beengt leben, dass sie halt nicht ins Einfamilienhaus ziehen in Brandenburg oder Potsdam oder sonst wo. Es ist aber ja nicht so einfach, ne? Ich bin ja nur eine Person. Und deswegen sind Medien so wichtig und sind einfach wie nennt man das? Also so Influencer und Multiplikatoren sind so wichtig, ne? die auch so eine ähnliche Vorstellung haben, dass das funktionieren könnte. Aber was ich vor allem brauche, sind Investoren. Also ich brauche Leute, die Geld haben und Grundstücke, damit ich mal diese verschiedenen Quartierspläne umsetzen kann. Das würde mir am meisten helfen, ja, wenn es Leute gibt, die Kapital haben einfach.
Also wenn jemand zuhört, sich melden.
Also
wir vermitteln das gerne weiter.
Genau, also wenn sie zufälligerweise irgendwie 5 Millionen zu viel haben, gibt es ja einige, ne? Die haben auf einmal so, ne? 10 Millionen und was macht man damit? Die Hälfte für einen gemeinnützigen Zweck. Bitte, geben Sie mir die 5 Millionen und ich baue Ihnen ein Quartier hin, das Quartier der Zukunft und das wird super werden und wir werden Geschichte schreiben.
Ich habe noch eine Frage, die mich sozusagen sehr interessiert. Du hast es selber ja auch eben angeschnitten. Du kommst aus einer Familie von Geflüchteten. Du bist, glaube ich, im Bauch deiner Mutter nach Deutschland gekommen. Ich habe jetzt aber in den Jahren von dir viele Projekte in Deutschland mitbekommen, aber noch nie eins, wo du gesagt hast, ich gehe jetzt irgendwie nach Laos oder Thailand oder China oder Vietnam, also die Länder, die du vorhin erwähnt hast. Ist das Zufall? Hat das einen bestimmten Grund? Ist das eine bewusste Entscheidung? Ist das eine Zuschreibung, die du ablehnst und sagst, mach doch selber dein Projekt in Vietnam, ich mache die hier in Berlin? Was ist der Hintergrund?
Ja. Friedrich, Kompliment. Du bist der Erste, der mir diese Frage stellt. Ja, also alle Fragen, die mir gestellt habt, die habe ich schon mal so gehört. Und das ist wirklich das allererste Mal, der das fragt. Also wirklich gut gemacht, gut recherchiert. Ja, ich kann das gar nicht so schnell beantworten. Was ich aber sagen kann, ist, dass bei vielen Menschen, die migriert sind nach Deutschland aus Ländern, wo man eigentlich gar nicht so einfach wegkommt. Wir sind zwar geflohen irgendwie, ja, aber ich bin ja nicht politisch verfolgt, meine Eltern auch nicht. Ja, das war einfach Scheiße da. Überall Tellerminen, die da rumliegen in Laos, in den Wäldern, das ist einfach Kacke. Da kannst du keine Zukunft aufbauen. Das wollten meine Eltern nicht. Und dann kam der Kommunismus, das fanden die irgendwie auch bedrohlich. Die sind einfach gegangen, weil sich das nicht gut angefühlt hat. Ne? Aber niemand wurde von denen politisch verfolgt. Und all diejenigen, also ich würde mal behaupten, 80% aller meiner migrantischen Freunde, die kennen das, ne? Dass die halt immer so das Gefühl haben, oh, jetzt bin ich hier gestrandet in Deutschland, mir geht's total gut hier. Ich habe aber noch ein paar Verwandte drüben irgendwo in Laos, Vietnam, China, in Ghana und weiß ich wo. Und eigentlich müsste ich ja denen eigentlich helfen. Eigentlich müsste ich denen Geld schicken oder ich müsste ihn zumindest mal zum Geburtstag gratulieren. Und das, was ich beobachte, ja, bei mir und auch bei allen meinen anderen Freunden, ist, dass sie den Kontakt abbrechen. Ja, ich reagiere nicht mehr auf Anfragen von meinen Cousins und Cousinen aus Laos. Und dahinter steckt irgendwas, ich kann es nicht sagen, was es ist, aber da ist irgendwas, ne, was ungeklärt ist in mir. Und das werde ich bestimmt irgendwann mal herausfinden, aber im Moment kann ich es dir noch nicht sagen, warum ich so eine Distanz immer wieder, vielleicht ist auch Angst. Ja, Angst, irgendwas zu entdecken, was ich nicht wissen will. Mhm. Vielleicht vergleichbar mit vielen weißen Personen hier in Deutschland mit der NS-Vergangenheit. Ne? Also wenn man da so ein bisschen rumbohrt, da kriegt man auch Angst. Ja? Und dann machen es viele einfach dann nicht. Ja?
Das finde ich einen sehr guten Vergleich. Also man fragt sich das oft, müsste ich das tun? Und man tut es nicht. Ja? Kann ich verstehen. Wir sind jetzt schon fast eine halbe Stunde dabei und du hast am Anfang darauf hingewiesen, dass du weg musst, wieder, dass wir also begrenzt sind. Wir hören ja immer auf mit einer Frage zum persönlichen Fantasiemuskel. Ich würde aber gern davor nochmal auf das Allgemeine zu sprechen kommen. Wir erleben dich ja als einen, der unheimliche Lust hat, am Gestalten und Dinge neu und anders zu denken. Und ich habe auch in Vorbereitung auf unser Gespräch an verschiedenen Stellen bei dir gesehen, dass du so auf die mangelnde Vorstellungskraft der Gesellschaft, aber auch deiner Zunft sozusagen, dass du die kritisierst. Und ich bin ja auch kein Architekt, aber ich kann das insofern, auch wenn ich jetzt eben an deine Zunft denke und ich gehe so durch die Stadt und sehe Architekturbüros, egal in welcher Stadt, das sieht ja immer mit dem Eiermann-Schreibtisch und den Büchern und das sieht immer gleich aus. Mhm. Wie würdest du denn glauben, dass man das Thema Vorstellungskraft verändern kann? Und ist das eins, weil ich immer in Erwartungshaltung rein arbeite und ich traue mich nicht und ich habe keinen Mut oder ich muss es nur entfesseln, es ist da? Oder muss man das trainieren?
Diesen Fantasiemuskel muss man trainieren. Und mir macht das so ein bisschen Mut, zu wissen, dass ja wir alle diesen Weg gegangen sind, ne, über den Bauch der Mama, ne, über die Schwangerschaft, über diesen Dammweg, wie der genannt wird, raus in das Leben. Und wenn du dir vorstellst, was so ein Embryo alles durchmachen muss, das muss sich anfühlen wie Sterben. Ne? Also um rauszukommen, in das Leben zu kommen, musst du erstmal einen Tod sterben. Und wenn wir bereit sind, die vielen kleinen Tode zu sterben im Alltag, sei es die Bequemlichkeit, weißt du, sei es das Netflix-Abo, sei es, dass ich schnell mal von A nach B komme mit dem Auto, ne? Also so einen kleinen Tod. Wenn wir bereit sind, diese, nicht alle, aber vielleicht einige davon, ja, abzugeben, zu reduzieren und zu sterben, dann können wir neu geboren werden. Und dann kommen die Ideen und der Fantasiemuskel bildet sich aus.
Wie schön.
Ich finde es auch sehr schön und ich sag jetzt mal, ich finde es fast zu schön. Und zu den Eigenschaften, die ich an dir sehr mag, ist, dass wenn man mit dir zusammen ist, man kriegt sofort gute Laune, man hat jemanden vor sich sitzen, der strahlt Zuversicht aus, der strahlt Hoffnung aus und auch Pathos wie eben. Und ich habe aber so ein Post von dir in Erinnerung, wo ich mich gefragt habe, okay, was passiert jetzt? Und ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, aber da hast du gepostet, dass du jetzt studierst und ich glaube Lehramt. Und da habe ich mir gedacht, okay, gibt es da so eine Wirksamkeitsfrustration, dass man in diesem Feld von Design, Architektur, Kunst doch nichts erreichen kann und so basal jetzt mal doch irgendwie mit Menschen, mit jungen Menschen arbeiten muss? Ist das wieder verflogen? Jetzt warst du ja wieder sehr viel in Architektur und baust jetzt ganze Städte unterwegs. Oder sind es zwei parallele Stränge? Das würde ich gerne nochmal von dir. Du warst vorhin schon so ehrlich, als es um die Heimat deiner Eltern ging und deinen Bezug zu ihr oder Nicht-Bezug. Das würde mich auch interessieren, was da los ist.
Ja, Friedrich, ich kann dich beruhigen. Also ich bleibe Architekt. Das ist immer, wenn meine Frau schwanger ist, dann kriege ich so komische Ideen. Und meine Frau,
wie oft kommt das vor?
Ja, immer wieder mal. Also von mir natürlich. Und jetzt haben wir das dritte Mal durch. Und als wir dann Ruby bekommen haben, unsere dritte Tochter, die ist jetzt anderthalb mittlerweile, da kam das dann wieder so. Ne? Der Bauch kommt, schwillt an, ist ja auch so ein kleiner Fantasiemuskel. Und dann kommt bei mir natürlich der Gedanke so, hey, musst du nicht wieder irgendwas mal verändern in deinem Leben? Ne? Und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht irgendwas Sicheres, ne? Einen sicheren Hafen, Lehrer sein. Da kannst du ja mit 80% auch gut Geld verdienen. Und also 80% Mühe. Ja, das war so ein Gedanke. Ne? Ich bin übrigens immer noch eingeschrieben in der Uni Potsdam, aber dieses System, also dieses Studium und auch, ich habe auch in der Grundschule jetzt mal gearbeitet als Vertretungslehrer. Ich muss sagen, das ist ein dickes Brett. Ja, das ist wirklich ein ziemlich dickes Brett, was gebohrt werden muss. Dieses Bildungssystem, das stimmt vorne und hinten irgendwie nicht. Und ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, der da ja irgendwie dieses Brett bohren sollte. Ich nehme lieber meine Hartz-IV-Bretter.
Obwohl ich dich sofort gerne als Lehrer, glaube ich, gehabt hätte, wenn ich das Gespräch und das Andersdenken hier so...
Ja, ich bin auf jeden Fall bei vielen beliebt, sagen wir es mal so, aber nicht alle mögen mich. Ne? Also viele sind auch irritiert, wenn ich da mit dem Tiny House komme, ne, und dann sage, ach, wundert euch nicht, wenn es hier ein bisschen riecht, weil heute Morgen hat noch ein Obdachloser drin geschlafen. Und dann lade ich die Kids ein, sich mit dem Thema Obdachlosigkeit zu beschäftigen. Das finden nicht alle gut. Mhm. Ja. Ich finde es super, weil das halt so einen Weltbezug hat, aber das ist pädagogisch manchmal vielleicht auch ein bisschen zu naiv, wie ich das so mache.
Ja, dann nehmen wir das doch mit, Naivität als Stärke. Ich glaube, Lehrer, wie du einer wärest, bräuchtest noch viel mehr, aber ich finde es gut, dass du Architekt bleibst und neue Städte baust. Also, du musst los. Vielen lieben Dank, dass du da warst. War ein tolles Gespräch. Ihnen, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, bis bald.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Taxi!
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.